Ich habe den Eindruck, wir sind alle gut gesättigt und die Maranatha-Gastgeber haben dazu beigetragen, dass wir entsprechendes Profil bekommen haben. Aber um dieses Profil geht es heute Nachmittag nicht. Aber bleiben wir mal bei dem Begriff Profil. Woher kennen wir diesen Begriff? Vom Autoreifen. Ein guter Winterreifen hat tiefes Profil eingeschnitten. Und manche Reifenkenner erkennen, was das für eine Marke ist. Und dieses tiefe Profil gibt mir Halt im Schnee der Zeit und gibt auch anderen Verkehrsteilnehmern eine gewisse Sicherheit, dass ich nicht mit meinem Auto ins Rutschen komme. Genauso wie ein Autoreifen tiefes Profil hat, möchte Gott dir und mir Profil einschneiden. Und dieses Bild von den Einschnitten macht schon deutlich, das kann manchmal auch ein wenig wehtun. Und wir werden das heute Nachmittag auch merken. Und merke dir eins, wenn du Profil haben willst, musst du dir die Einschnitte Gottes gefallen lassen und dich Gott auch zur Verfügung stellen, dass er dir dieses Profil einschneiden kann. Nun, wir haben schon einiges gelesen aus diesem zweiten Kapitel und ich überschreibe das tatsächlich gerne so, das Profil eines Christenmenschen, das Profil eines Mannes. Und dazu benutzt Paulus verschiedene Bilder, um die Wesensmerkmale eines Christenmenschen deutlich zu machen. Und ich habe euch mal eine Tabelle erstellt mit den Versen, das entsprechende Bild, wobei man kann das erste und das siebte Bild natürlich auch wörtlich nehmen. Immerhin war Timotheus sein geistliches Kind. Dann habe ich euch die Merkmale dieses Bildes mal notiert und den Imperativ, den Paulus damit verbindet. Und wir wollen uns zunächst mal diese Bilder im Überblick anschauen und dann will ich uns wieder auf 5 Punkte konzentrieren, die einen profilierten Mann ausmachen. Da haben wir also zunächst das Kind und da fällt uns spontan ein, Abhängigkeit, Aufblick zum Vater, Wachstum und auch Nachwuchsförderung, da werden wir gleich noch zu kommen. Und Paulus verbindet das mit den Imperativen, sei stark und vertraue es anderen an. Dann haben wir dieses Bild des Soldaten, eins der Lieblingsbilder von Paulus. Es geht um Leidensbereitschaft, um Disziplin, um Gehorsam. Und es geht auch darum, dass wir lernen, Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Er verbindet das mit dem Imperativ, nimm teil an den Leiden. Dann den Sportler, ein zweites Lieblingsbild von Paulus. Da geht es um Training. Es geht darum, dass wir die Regeln des Wettkampfes beachten. Und Paulus verbindet das mit dem Hinweis, bitte gesetzmäßig kämpfen. Dann haben wir den Bauer. Fleiß, Mühe, aber gleichzeitig auch Genuss. Und gerade in diesem Bild des Bauern, des Ackermanns, wird ja sehr schön deutlich, dass wir uns auf der einen Seite mühen können, aber wenn Gott nicht den entsprechenden Segen dazu schenkt, dann bringt das alles nichts. Es geht um Mühen und Genießen. Und Paulus formuliert das ja so schön, in der Elberfelder steht, der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Dann haben wir den Arbeiter. Ein Arbeiter muss sich bewähren. Ein Arbeiter muss sich konzentrieren auf seine Arbeit. Und Paulus verbindet das ja mit der Aufforderung, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung zu schneiden. Strebe nach Bewährung. Dann haben wir das Bild des Gefäßes. Da geht es im Grunde um die Reinheit und Brauchbarkeit. Und Paulus verbindet das gleich mit mehreren Imperativen. Reinige, fliehe, strebe aber und weise ab. Und das fand ich heute Morgen so passend. Wenn wir etwas verlassen sollen, wenn wir uns von etwas abwenden sollen, sollen wir uns immer zu etwas Neuem hinwenden, damit wir nicht ins Vakuum, ins Leere laufen. Und genau das wird hier auch bei den Aufforderungen deutlich. Und als letztes haben wir das Bild des Knechtes. Und da haben wir eine ganze Reihe zu gelesen. Ein Knecht ist gekennzeichnet durch Demut, durch milde Geduld und Lehrfähigkeit und er soll nicht streiten. Und wir merken, wenn wir das zweite Kapitel lesen, ich habe das so mir zur Angewohnheit gemacht, alles was negativ ist, unterstreiche ich grün. Das hat jetzt weniger mit der Politik zu tun, aber wenn ihr mich weiter fragen würdet, könnte ich das auch beweisen. Und ich habe hier ab Kapitel 2, Vers 14 ganz viel grün. Da spricht Paulus davon, man solle nicht Wortstreit führen. Das ist zum Verderben der Zuhörer. Und damit hatte Paulus natürlich zu tun und Timotheus auch in Ephesus, denn es gab immer zwei große Strömungen. Die eine kam aus dem Judentum, da ging es meist um Gesetzlichkeit, um Spitzfindigkeiten, und die andere Richtung kam aus dem Griechentum und da ging es um ein ganz anderes Verständnis von Mensch und Welt. Und dann gab es sogar in Ephesus, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Vers 16, unheilige leere Geschwätze, und dann wird das jetzt konkretisiert mit zwei Namen, Hymenäus und Philetus, und das waren Männer in der Gemeinde, die behaupteten, die Auferstehung sei schon geschehen. Das war typisch für das griechische Denken, dass man so in einer Art Vollkommenheit schon ist. Und sie bestritten im Grunde das, was Paulus zum Thema Auferstehung zu sagen hatte. Und da heißt es, es wird um sich fressen wie Krebs. Also es ging um die Essentials des christlichen Glaubens, mit denen die angegriffen wurden, und damit hatte Timotheus zu tun. Und dann Vers 23, törichte und ungereimte Streitfragen weise ab. Mir sagte mal jemand einen schönen Satz, manche reden ja, um die Luft zu bewegen und ist so wenig Nütze. Und da sollte Timotheus sich erstmal gar nicht drauf einlassen. Also wir merken, das war für den jungen Mann gar nicht so leicht in dieser großen Gemeinde, die ja einen so wertvollen Brief bekommen hat, so ein geistliches Schwergewicht, Epheserbrief, und jetzt solche Strömungen in der Gemeinde, und ich sagte heute Morgen schon, die größten Probleme kommen von innen. Sie kommen von innen, und das fängt an, auch wenn ich so an unsere Kirche denke, historisch-kritische Theologie. Ulrich Pazani sagt in einem seiner Bücher Kirche was nun, historisch-kritische Theologie ist das Krebsgeschwür der Kirche. Alles wird in Frage gestellt. Und Gottes Wort wird nicht mehr stehen gelassen. Und umso wichtiger ist es, dass Männer mit Profil da sind. Und das will, oder dazu will Paulus Timotheus ermutigen. 5 Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte heute Nachmittag. Erstens, pflege gute Beziehungen. Da knüpfe ich an das an von heute Morgen. Ich weiß, wem ich glaube. Es geht hier eindeutig beim Kind um die Beziehung zu Gott. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Stark sein in der Gnade? Hört sich das nicht widersprüchlich an? Ja, aber die Stärke liegt in der Gnade. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und wenn ich zu Menschen spreche, die wenig mit biblischen Begriffen anfangen können, dann sage ich immer, Gnade ist das Geschenk an einen Bettler. Ich als Mensch erkenne mich in der Bettlerrolle und weiß, ich bin angewiesen auf die Gnade, auf die Hilfe Gottes. Ja, tatsächlich, Stärke kommt aus der Abhängigkeit. Und daraus leben wir auch als Männer. Vollmacht im Dienst, Vollmacht im Beruf kommt immer auch aus der Erkenntnis eigener Ohnmacht, und diese eigene Ohnmacht bringt mich dann dahin, dass ich die Allmacht Gottes in Anspruch nehme und mich von dort beschenken lasse. Also Vollmacht aus der Ohnmacht in der Allmacht Gottes, abhängig von unserem Herrn. Nun, das Alte Testament ist ja das Bilderbuch Gottes, und da kann man so schöne geistliche Wahrheiten mit illustrieren. Es gibt im Buch der Richter einen Mann, der musste das stufenweise lernen, was es heißt, stark zu sein in der Gnade. Er war zunächst mal mutig und hat sich gegen die Feinde, die Midianiter, gewehrt und bläst ins Horn und bekommt wie viele kampfeswillige Männer zusammen? Seid ihr noch alle wach? Wie viel? Nein, mehr. Wie viel hat er zunächst bekommen? Mehr. Bitte? Nein, nein. Oh, nicht. Bitte? 32.000. Also du kannst dir gleich ein Buchgeschenk abholen. Das war ja hier eine schwache Übung. Also 32.000 Männer. Dann sagt Gott zu ihm, das sind mir zu viel. Ihr könntet euch ja auf die Schulter klopfen, habe ich geschafft. Und dann sagt er, schicke alle nach Hause, die Angst haben. Wie viele gehen nach Hause? 22.000. dann sagt Gott, es ist immer noch zu viel. Beobachte die Jungs beim Trinken und wer mal ebenso durchs Wasser geht und kampfbereit bleibt und sich nicht wie ein Hund auf dem Boden legt und da mit der Zunge im Wasser schlabbert, die schicke, die Stelle beiseite, die mal ebenso durchs Wasser gehen und dann bleiben tatsächlich die 300 übrig. Auf der anderen Seite waren 135.000 Feinde, Midianiter. Was war das für ein Kräfteverhältnis auf einmal? 1:1? Mein lieber Scholli, ey. 1:450. Und jetzt kriegt er Waffen, einen Tonkrug, eine Fackel und eine Trompete oder Posaune. Eine Posaune, ne? Oder ein Horn. Und damit in den Kampf ziehen. Und dann sollten die Jungs sich da ums Lager aufteilen und dann rufen: Sieg für Gideon. Auf in den Kampf. An dieser Stelle wird ganz deutlich, das war nicht der Erfolg der Israeliten, sondern das war Gottes Gnade. Und die gilt es zu rühmen. Also Gideon musste Schritt für Schritt lernen, was es heißt, stark zu sein in der Gnade. Und dieses Prinzip, das ist wichtig für unser Leben, dass wir immer wieder wissen, nicht wir, sondern unser Gott. Wie ein Kind in der Abhängigkeit vom Vater lebt, leben wir in der Abhängigkeit von Gott. Und diese Abhängigkeit macht stark. Die schenkt uns Profil. Und zweitens geht es um die Beziehung untereinander. Ich habe mir hier mal in meine Bibel geschrieben, Timotheus, mach nicht alles allein. Also im Grunde vertraue das, was ich dir anvertraut habe, sagt Paulus, auch anderen an, die ein paar Kennzeichen haben. Die müssen treu sein, absolut zuverlässig und tüchtig und lehrfähig. Das heißt, die müssen nicht predigen können, aber zumindest im persönlichen Gespräch anderen Zusammenhänge erklären können. Die sucht ihr raus in Ephesus und mit denen arbeite, denen gibt was weiter. Hier geht es um Nachwuchsförderung. Und ich glaube, das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Gute Führung, gute Führer, gute Manager, gute Geschäftsführer machen sich frühzeitig Gedanken, wen kann ich denn ranziehen, damit der Laden auch gut weiterläuft. In der hohen Politik hat man das ja oft versäumt und hat gute Leute dann gleich einen Dämpfer verpasst. Ihr müsst nur mal in mein Heimatland gucken. Gute Leute wurden gleich irgendwie auf Seite geschoben. Nein, gute Führer sind immer dazu da, zu sehen, dass die Zukunft gesichert ist, indem gute Leute herangezogen werden. Mach nicht alles allein. Und das gilt eben auch in der Gemeindearbeit, dass wir uns umschauen nach jungen Mitarbeitern, die diese Eigenschaften haben. Und die Treue wird bei Gott immer ganz besonders belohnt. Wenn der Herr Jesus Gleichnisse erzählt hat vom Arbeiter und so weiter, die Treuen, die werden belohnt. Also Treue im Kleinen, das gibt dann auch größere Aufgaben, Nachwuchsförderung. Und wir merken hier, das ist auch interessant formuliert, vertraue treuen Menschen an. Wenn die Bibel vom Lehren spricht, wenn der Herr Jesus gelehrt hat, dann ging es immer um Didaskalos, Lehren. Und das ist mehr als reine Wissensvermittlung, das ist Lebensmitteilung. Deshalb ist das Prinzip hier Paulus Timotheus auch so nachahmenswert, dass wir tatsächlich auch anderen unser Leben mitteilen, sie hineinschauen lassen, wie wir was handhaben, sie davon lernen lassen und uns auch selbst als Ältere korrigieren lassen. Denn oft haben ja junge Leute auch gute neue Ideen. Also pflege gute Beziehung, die Beziehung nach oben und die Beziehung untereinander wird hier betont. Zweitens, setze Prioritäten. Nun, das kann man jetzt am Bild des Soldaten besonders schön deutlich machen. Man könnte auch sagen, Timotheus, setz die privaten Dinge hinten an. Handle, lebe vom Ziel her und bedenke, was der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, Matthäus 6,33, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch gegeben werden. Und ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass der Herr Jesus zu seinem Wort steht. Ich werde jetzt ein paar praktische Beispiele erzählen und ich weiß, dass das immer auch ein bisschen riskant ist, weil es mag bei dir ganz anders gelaufen sein und du magst auch andere Prioritäten gesetzt haben. Aber ich will einfach Mut machen, gerade auch denen unter uns, die vielleicht auch noch jünger sind und das Leben noch vor sich haben und entscheidende Weichen zu stellen haben. Weißt du, was die wichtigste Weiche ist neben der Gottesbeziehung? Die Wahl des Ehepartners. Mir sagte mein alter Bruder, als ich ihn in den 80er Jahren kennenlernte, wenn du unterwegs bist in den Gemeinden, dann achte mal auf folgenden Satz. Manche geistliche Karriere endete am Traualtar. Denk mal drüber nach. Ist schon entscheidend wichtig, wen ich heirate. Ich habe mich 1976 in meine heutige Frau verliebt, habe dann 3 Jahre lang für sie gebetet. Eigentlich wusste nur meine Mutter davon. Und dann habe ich sie 1979 gefragt, willst du meine Frau werden? Nun war es für mich, und dann sagte sie, und das fand ich so stark, ich bete auch schon 1 Jahr für dich. Und weißt du, ich habe immer gesagt, die Person, die ich heirate, die muss ein Herz für Jesus haben und die muss ein Herz für Kinder haben. Denn ich machte seit meinem 16. Lebensjahr in einem sozialen Brennpunkt in Wuppertal unter polnischen, türkischen Kindern Jungscha arbeiten. Das hat meine ganze Freizeit in Beschlag genommen. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. Und da war mir ganz klar, ich muss eine Frau finden, die ein Herz dafür hat, die auch mit mir die ganze Freizeit dafür hergibt. Denn das kann ja nicht sein, hab mir ein Weib genommen, kann nicht mehr kommen. Das ist ja nicht die Lösung. Also wenn der Herr Jesus mir eine Frau gibt, dann muss sie doch auch dasselbe Anliegen haben. An erster Stelle Reich Gottes, Mitarbeit und so weiter. Dann ging es um die Wohnungssuche. Das finde ich ist auch immer eine ganz wichtige Sache. Also wir haben uns immer gesagt, wir wollen im Leben keine Schulden machen. Also nur das, was wir Cash bezahlen können, das kaufen wir uns. Okay? Und ich habe das immer wieder jungen Paaren auch gesagt, verschuldet euch nicht zu früh. Manche meinen ja, sie müssten dann schon Mitte 20 anfangen, ein Häuschen zu bauen. Dann gibt es irgendwann mal Schwierigkeiten. Der Papa wird vielleicht arbeitslos, hoch verschuldet. Und was jetzt? Ja, muss die Mama arbeiten gehen. Also nicht verwickeln in die Beschäftigung des Lebens, so bezeichnet Paulus das hier. Das sind so Prinzipien, da sind wir bestens mit gefahren. Das mag bei dir ganz anders sein. Und als wir dann umziehen mussten, weil ich ja meine Tätigkeit in Dillenburg begann, 1986 in der Christlichen Verlagsgesellschaft, da haben wir mal gebetet, Herr, wir möchten mal mit unseren Kindern zusammen auch zu Fuß zur Gemeinde gehen können. Das ist das Wichtigste, dass wir Haus Gottes bauen. Also jetzt nicht das äußere Haus und einen Tempel dahinsetzen, sondern das geistliche Haus. Und dafür ist es immer gut, wenn man möglichst am Ort auch ist, wo Gemeinde ist. Und dann haben wir verschiedene Angebote bekommen. Und eines Tages rief jemand an und sagte, du, da in dem Gebäude ist eine Wohnung frei, ihr sucht doch was. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, die ist ja mitten im Gemeindehaus. Das wir später oft gedacht haben, ganz so nah wollten wir ja doch nicht bei der Gemeinde wohnen, denn da kriegst du ja alles mit und machst nebenbei auch noch irgendwie so eine Art Hausmeister. Aber ich kann nur staunen, wie der Herr uns da geführt hat. Und wir haben immer auf Miete gewohnt, weil ich war ständig am Wochenende unterwegs zu irgendwelchen Vorträgen und somit haben wir uns nicht verwickelt in irgendwelche Beschäftigungen, sondern konnten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das meine ich so mal ganz praktisch, volle Konzentration auf den, der mich angeworben hat. Die privaten Dinge hinten anstellen, Timotheus. Und ich denke, das hat Timotheus bei Paulus auch sehr, sehr gut gemerkt, dass er sich auf das Wesentliche konzentriert hat. Und an dieser Stelle fragt man sich ja als Mann auch manchmal, wie kriegt man alles unter einen Hut? Man hat eine Frau, Man möchte auch als Vater ein guter Vater sein. Man hat einen anspruchsvollen Job. Man hat verschiedene Ehrenämter. Und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Geht dir das vielleicht auch manchmal so wie mir? Man fühlt sich zerrissen durch diese Mehrfachbelastung und weiß manchmal gar nicht, wo soll ich jetzt anfangen? Und da habe ich festgestellt, mir hilft in diesem Punkt das, was wir vorhin schon beim Soldaten hatten, Disziplin. Und was ich gerne nutze, ist ein Zeitplansystem. Da magst du drüber denken, wie du willst, aber ich habe ein Zeitplansystem, dasselbe, was der Norbert Lied auch benutzt, habe ich gestern Abend gemerkt. Und da trage ich meine Termine ein und da werden auch Zeiten eingetragen. Das haben wir früher sehr oft gemacht, dass wir gesagt haben, gut, wenn das Wochenende unterwegs ist, dann wird auch mal 1-2 Stunden für die Frau eingetragen, dass man auch mal Zeit miteinander hat, vielleicht zu einer Zeit, wo andere normal arbeiten, aber man muss ja auch mal dafür Zeit haben. Also sehr diszipliniert eintragen. Und ich habe festgestellt, kann ich nur von mir sagen, dass ich morgens früh wenn ich ganz zeitig aufstehe, am meisten schaffe. Ich bin in der Regel immer um 6 Uhr im Büro. Und um 8 Uhr fangen wir offiziell an bei uns im Büro. Wir bieten unseren Mitarbeitern dann eine Viertelstunde Andacht und Gebet an und sind dann mit unseren Leuten in einem größeren Raum zusammen. Aber diese ersten 2 Stunden, die möchte ich nicht missen, da schafft man so viel. Also da muss man seinen Weg finden, um sich auf Wesentliche zu konzentrieren. Und man muss seine Woche schon durchtakten, wenn man verschiedene Aufgaben wahrnehmen und erledigen will. Natürlich immer wieder auch Gott um Weisheit bitten, denn manchmal geht das ja auch daneben. Aber diese volle Konzentration auf das Wesentliche, das ist das, was uns Profil gibt und was uns auch hilft, mehrere Aufgaben, Verantwortungsbereiche abzudecken. Ich möchte euch dazu Mut machen. Und immer mit dem Satz im Hintergrund, den der Herr Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das gilt für die Wahl des Ehepartners, das gilt auch für die Berufswahl, dass ich mir da auch Wege zeigen lasse. Und ich kenne manche jungen Männer, die haben bewusst an irgendeiner Stelle ihrer Karriereleiter gesagt, nein, ich lasse mich nicht weiter befördern, denn dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr fürs Reich Gottes. Das muss aber jeder für sich persönlich wissen. Und das, was heute Morgen deutlich wurde, was großes Problem für uns Männer ist, dass wir meinen, wir müssten noch mehr verdienen und merken gar nicht, wie wir uns dann verwickeln in die Beschäftigung des Lebens. Deshalb, mach keine Schulden. Ich habe auch, wenn es um Gehalt ging, habe ich nie um Gehalt gebettelt oder gesagt, das sind meine Forderungen, sondern habe einfach gesagt, Herr, du weißt, was wir benötigen als Familie. Und das hat der Herr uns wirklich geschenkt. Und ich kann das nur bezeugen. Er schenkt das, was wir benötigen. Und deshalb, wir müssen einfach auch anders denken als die Menschen in dieser Welt. Und dazu hat Gott uns seinen Geist gegeben und uns wirklich auch einen Verstand gegeben, den wir ausrichten dürfen auf ihn. Also nicht verwickeln in die Beschäftigungen des Lebens. Ein drittes Profilmerkmal, das habe ich heute Morgen schon stark betont, halte fest an Gottes Wort. Und dazu haben wir uns den Sportler, schauen wir uns den Sportler mal näher an. Lauf nach den Regeln. Gestern Abend hat ja die EM begonnen und da gibt es ja dann immer wieder auch im Fußball neue Regeln. Habe ich gestern Abend gemerkt, als ich mir mal Ausschnitte aus dem Spiel angeschaut habe. Und wir merken, man muss sich schon nach den Regeln des Wettkampfs richten, sonst kriegt man die gelbe oder die rote Karte. Und ein Läufer, der in der Wettkampfbahn läuft, der kann auch nicht sagen, ich will mal ein bisschen abkürzen, ich habe keine Luft mehr und läuft quer über den Sportplatz. Das funktioniert nicht, dann wird er disqualifiziert. Und genauso ist das auch im geistlichen Bereich. Es geht darum, dass wir nach den Regeln laufen. Und das ist hier schon in der Elberfelder interessant formuliert, gesetzmäßig kämpfen. Das heißt nicht gesetzlich, sondern gesetzmäßig. Und das übersetzen wir nach den Regeln des Wettkampfs. Gesetzlich ist immer verwerflich. Und leider hat man ja gerade in unseren frommen Kreisen auch manche Tradition zum Dogma gemacht. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Dogma, klarer biblischer Lehre, klarer biblischer Aussage und Traditionen. Traditionen kann man verändern. Ich möchte allerdings auch davor warnen, dass man das zu leichtfertig tut. Denn man wird sehr schnell feststellen, man ändert heute eine bewährte Tradition und hat morgen dann wieder eine Tradition, ob die besser ist oder nicht. Wir brauchen Traditionen und ich bin bei uns im Ort in verschiedenen Vereinen aus missionarischen Gründen und ich stelle fest, dass manche Vereinssitzung dermaßen liturgisch abläuft, da sind wir Christen Waisenknaben gegen. Also jeder Verein hat seine Tradition. Und wir sollten Traditionen nicht leichtfertig aufgeben, aber wir sollten gerade auch unseren jungen Männern deutlich machen, dass es eine Tradition ist und Traditionen kann man ändern. Aber die klare biblische Lehre dürfen wir nicht ändern. Also im Inhalt stabil, in der Form flexibel. Ich denke, das ist ein wichtiges Profilmerkmal auch einer Führungskraft. Also das Bild vom Sportler und das Bild vom Arbeiter machen deutlich, wie wichtig es ist, dass wir festhalten an Gottes Wort und dass wir uns eben auch darin bewähren, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung zu schneiden. Ein Buch, was mir als junger Mann sehr geholfen hat, war von William MacDonald, Achte auf den Unterschied. Da wurde mir so klar, wenn wir die Bibel lesen, da müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen Gesetz und Gnade, zwischen dem irdischen Volk Gottes Israel mit irdischen Segnungen und dem himmlischen Volk der Gemeinde mit himmlischen Segnungen. Und das auch entsprechend lehren. Und wir merken, wo das miteinander vermengt wird. Und man dann meint, wenn man nur richtig glaubt und betet, dann würde Gott einen mit Reichtum und Gesundheit beschenken. Das ist aber dem himmlischen Volk Gottes gar nicht verheißen. Also achte auf den Unterschied. Und dazu gehört eben auch, dass wir wieder neu lehren und auch lernen, heilsgeschichtlich zu denken. Dass es verschiedene Heilsepochen gibt, in denen Gott zu uns Menschen gesprochen hat. Und wir leben im Moment in dem Zeitalter der Gnade und der Gemeinde. Und das ist eine andere Zeit, als wir sie beim Volk Israel im Alten Testament finden. Achte auf den Unterschied. Und das bedeutet eben, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung zu schneiden. Für mich ist diese Stelle, ich glaube, die steht in Kolosser 1, Vers 27, wo Paulus sagt, den Alten ist das gesagt, ich aber lüfte euch ein neues Geheimnis. Gott hat mir das geoffenbart. Und da merken wir auf einmal, die Bibel hat eine fortschreitende Offenbarung. Und in diesem Fortschritt der biblischen Offenbarung müssen wir auch denken und lehren. Und das bedeutet, das Wort der Wahrheit richtig teilen. Heute hört man dann noch oft den Satz, ja, das galt damals, das muss man kulturrelevant anwenden und lesen. Ihr Lieben, wenn heute etwas nicht mehr gelten sollte, macht die Bibel das selber deutlich. Macht die Bibel das selber deutlich. Der Herr Jesus macht das ja. Den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Aber das, was Paulus in seinen Gemeindebriefen schreibt, gilt für uns als Gemeinde heute genauso, wie es damals galt. Die Bibel ist nicht der Zeit unterworfen, sondern die biblischen Aussagen sind der Zeit übergeordnet. Und von daher das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden. Halte fest an Gottes Wort. Bin manchmal erschrocken, was man momentan auch so liest, auch im evangelikalen Raum. Zum Beispiel, wir sind voll auf der Schiene historisch-kritischer Methode, wenn wir zum Beispiel behaupten, man müsse die Berichte, die am Anfang im Mosebuch stehen, symbolisch lesen. Es seien keine historischen Berichte. Für mich ist der Schöpfungsbericht ein historischer Bericht, für mich ist der Sündenfall ein historischer Bericht und für mich ist die Sintflutgeschichte auch ein historischer Bericht. Aber namhafte Evangelikale in Deutschland streiten das ab und sagen, das sind nur symbolische Erzählungen. Aber interessant ist, hier können wir auch vom Herrn Jesus lernen, er greift ja gerade diese heute von der historisch-kritischen Methode so stark angegriffenen Texte auf. Er zitiert 1. Mose 2, 24, wenn es um die Ehe geht. Er zitiert den Vater der Lüge, Satan. Er zitiert Noah und sagt, so wie es in den Tagen Noahs ist, so wird es auch in der letzten Zeit sein. Also gerade umstrittene Texte, denken wir an die Jona-Geschichte. Das haben die Kinder ja in manchen Sonntagsschulmaterialien schon gehört. Jona, das ist ja nie richtig passiert. Der war ja nicht wirklich 3 Tage im Bauch des Fisches. Doch, das ist ein historischer Bericht. Und wer greift es auf? Der Herr Jesus. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wird der Sohn des Menschen in die Erde gelegt werden. Also gerade solche Texte greift er auf. Und das gehört zu diesem, was wir hier sehen. Der Sportler richtet sich nach den Regeln. Ein viertes Profilmerkmal, und das finde ich ist der schönste Imperativ in diesem Testament: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach dem Evangelium. Die größte Freude, so habe ich mal gelesen, die größte Freude im Leben ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, soll das an der Wand in der Moody, bei Moody in der großen Evangelisationshalle stehen in Chicago. Die größte Freude im Leben ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Lass den Herrn Jesus mehr und mehr im Zentrum deiner Persönlichkeit Wirklichkeit werden. Halte im Gedächtnis Christus Jesus. Diese Beziehung ist das alles Entscheidende. Du fragst dich vielleicht, warum betont Paulus hier diesen im ersten auferweckt aus den Toten und dann hier aus dem Samen Davids? Er hätte ja hier ohne weiteres so eine Art apostolisches Glaubensbekenntnis formulieren können. Von der Jungfrau Maria geboren, gelebt, gelitten, gestorben, begraben, auferstanden und so weiter. Ich glaube, das hat etwas mit dem Hintergrund zu tun, mit dem Timotheus zu tun hatte. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Die großen Strömungen, die zu schaffen machten, war die Gesetzlichkeit aus dem Judentum und das ganz andere Welt- und Menschenbild aus dem Griechentum. Und für die Griechen war die Leibauferstehung, die Paulus bezeugt, unmöglich. Das glaubten sie nicht. Und deshalb wird das hier betont. Und liest dazu 1. Korinther 15, wo Paulus ja in diesem herrlichen Auferstehungskapitel viele Beweise bringt, dass es so geschehen ist. Und dann aus dem Samen Davids hat das Volk Israel, haben nicht fromme Juden bis heute Probleme damit, dass der Herr Jesus Christus der Messias ist. Und hier wird das in wenigen Worten deutlich. Ja, dieser Jesus Christus ist der verheißene Messias. Aus dem Samen Davids. Und damit setzt Paulus richtig 2 wichtige Kontrapunkte gegen die Strömungen, die da waren, mit denen Timotheus zu tun hatte. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sehr deutlich betonen, weil wir das heute immer wieder finden: Jesus-treue ja, Bibeltreue nein. Es muss richtig heißen: Jesus-treue ja, Bibeltreue ja. Ich möchte mich dazu bekennen, dass ich ein bibeltreuer Mensch sein möchte. Bei allen Fehlern und Schwächen, die ich natürlich auch als Mann habe. Aber ich halte fest an der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Und das deckt sich mit dem, was der Herr Jesus gelehrt hat. Ich habe heute Morgen schon Johannes 17, Vers 17 zitiert: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Und Johannes 1, Vers 17, Gnade und Wahrheit ist, untrennbar gehört das zusammen, ist in Jesus Christus geworden. Das gehört zusammen. Also ich kann nicht sagen, ich bin Jesus treu, und werfe dann die Bibel mit ihren vielleicht manchmal herausfordernden Aussagen über Bord. Ich komme zu einem 5. und letzten Profilmerkmal. Betrachte alles aus der Perspektive Gottes. Ihr Lieben, Paulus spricht ja in diesem Testament sehr häufig vom Leid. Und immer wieder fordert er auf: Nimm teil an den Leiden. Und dann macht er deutlich in Vers 9, ich erdulde alles um der Auserwählten willen, oder Vers 10, und er zeigt gleichzeitig auf, Gottes Wort ist nicht gebunden. Paulus sagt schon Jahre vorher im Philipperbrief, dass seine Gefangenschaft dazu dient, dass das Evangelium gefördert wird. Und ihr Lieben, ich wünsche uns bei allen Herausforderungen des Alltags, dass wir immer wieder diese Perspektive einnehmen, diesen Blick vom Ziel her. Timotheus hatte wahrscheinlich damals mehr Schwierigkeiten, das zu verstehen, als wir heute. Überleg mal, wie viel wir profitieren von der Gefangenschaft des Paulus. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Und jeder, der hier sitzt und ein Kind Gottes ist, darf sich dazuzählen. Ich bin einer, der ein auserwählter Mensch, der ein Kind Gottes ist. Und wie viel profitieren wir von der Tatsache, dass Paulus im Gefängnis gesessen hat und da hatte der Mann Zeit, aufzuschreiben, was Gott ihm groß gemacht hat. Und ich habe so den Eindruck, die Briefe, die von der höchsten Christuserkenntnis Zeugnis geben, sind im Gefängnis entstanden. Epheserbrief, wir haben alle Segnungen in Christus. Kolosserbrief, Christus in uns. Philipperbrief, Christus meine Freude. Philemonbrief, das Kleinod der Seelsorge. Alles Gefangenschaftsbriefe. Also wir profitieren heute noch von der Tatsache, dass Paulus im Gefängnis Zeit hatte, Briefe zu schreiben und Gott eben so viel dort geoffenbart hat. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und das Wort Gottes lässt sich auch nicht durch eine Pandemie einfangen. Ist ja schon erstaunlich, ne? Wenn man Nachrichten schaut, überall, egal ob du in der Schweiz bist, in Deutschland, in Neuseeland, in Australien, in Afrika, in Amerika, überall tragen die Leute auf einmal Masken. Warum? Weil ein kleines Virus die ganze Welt in Atem hält. Ich finde das auf der einen Seite faszinierend. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, wir sind ja nicht auf Maskenball, aber es sieht fast so aus. Wir sind ja hier im Gottesdienst. Aber wir tragen alle Masken und haben dabei ganz vergessen, dass 98% der Weltbevölkerung gesund ist oder der Deutschen, sage ich mal lieber, gesund ist und gar kein Problem mit dem Virus hat. Aber wir tragen auf einmal alle Masken. Und da merken wir, Gott kann durch ein kleines Virus auch sehr deutlich reden. Für mich ist das ein Aufruf, ein Anruf Gottes an die Welt. Und wir sehen auf einmal, dass in diesem etwas eingeschränkten Leben auch Chancen liegen. Wir bringen ja diesen Kalender Leben ist mehr raus mit einem anderen evangelikalen Verlag zusammen. Und wir haben vor gut einem Jahr, meist legen wir so im März, April die Auflage fest, zusammengesessen, wie viel machen wir denn? Und da haben wir gesagt, wir machen wieder 220.000 Kalender. Dann kam ein Lockdown nach dem anderen, ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen wurde geschlossen und wir gingen über unser Lager alles voller Paletten mit Leben ist mehr Kalendern. Im Dezember war der Kalender vergriffen. Das hat es noch nie gegeben in der 20-jährigen Geschichte dieses Kalenders. Woran lag das? Die Leute waren offener. Ganz viele haben privat verteilt. Und auf uns kamen Nachbarn zu, wo wir das nicht erwartet hätten, können wir noch einen Kalender haben. Wir merken, in dieser Schwierigkeit liegt auch eine Möglichkeit. Und in jeder Not schenkt Gott uns eine neue Chance. Amen. In jeder Not schenkt Gott uns eine neue Chance. Und das ist genau das, was Paulus hier deutlich macht. Ich bin bereit, um der Auserwählten willen auch Leid zu tragen, denn meine Fesseln fördern die Verbreitung des Evangeliums. Und diese Perspektive wünsche ich dir und mir auch in den verschiedensten Problemen und Schwierigkeiten, die wir erleben. Betrachte alles aus der Perspektive Gottes. Und dann habe ich da noch was drunter geschrieben, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Es darf uns Mut machen. Wissen um die Treue Gottes. Das heißt zunächst einmal, Gott steht zu seinen Grundsätzen. Er steht zu seinem Wort. Und wenn wir uns hier diesen Text mal näher anschauen, eigentlich müssten wir ihn ab Vers 11 lesen. Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, werden wir mitleben. Und ich denke, hier meint Paulus hinblickend auf sein Märtyrium, wenn wir um Christi willen sterben und leiden, wir werden bei ihm in der Herrlichkeit sein. Wir werden mit ihm leben. Wenn wir durchhalten, also ausharren, Geduld haben, werden wir mitherrschen. Also der Herr Jesus will uns Aufgaben geben. Und es hängt ganz viel davon ab, dass wir geduldig ihm dienen. Und jetzt kommt ein ganz schwieriger Satz. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Aha. Wie kann man das verstehen? Gehen wir mal ins Bilderbuch Gottes, ins Alte Testament. Das Volk Israel schaute sich um und Gott wollte ja immer eine Theokratie. Und jetzt sahen die auf einmal, alle haben eine Monarchie. Alle haben einen König, nur wir nicht. Und dann gehen sie zu Samuel und betteln und betteln und betteln. Und irgendwann sagt Gott, gib ihnen einen König. Und sie werden merken, das sage ich jetzt mal mit meinen Worten, ein König kostet Geld. Und wenn ein König in die falsche Richtung läuft, trotteln alle hinterher. Und so gab es in der Königsgeschichte Israels immer ein Auf und Ab. Aber Gott gab ihnen einen König. Haben wir Väter das nicht auch schon mal erlebt bei unseren Kindern? Wir wussten genau, das, was sie jetzt wünschen, ist nicht gut. Aber sie haben gebettelt und gebettelt. Und was haben wir dann vielleicht gesagt? Komm hier, nimm und mach deine eigenen Erfahrungen. Das, finde ich, ist eine mögliche Erklärung für, wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Oder ich denke an Saul, an den ersten König. Er wollte gern noch Hilfe. Geht zur Hexe von Endor. Und was macht Gott? Gott schickt Samuel tatsächlich aus dem Totenreich und verkündigt Saul Gericht. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Und jetzt kommt dieser Satz, wenn wir untreu sind, wird er auch untreu? Er bleibt treu. Und das kann man sehr schön illustrieren an einem mutigen Mann aus der Truppe Jesu, der sogar bereit war, für den Herrn Jesus zu sterben, Petrus. Und dann sagt der Herr Jesus ihm, Petrus, ich bete für dich, dass du im Glauben nicht Schiffbruch erleidest. Und dann kommt es tatsächlich so weit, dass Petrus verleugnet, untreu wird. Und in dem Moment, wo der Hahn dreimal kräht, da wird Petrus bewusst, was er gemacht hat. Und die Blicke kreuzen sich. Der leidende Herr steht im Hof des Priesters und wird geschlagen. Und dann sieht Petrus seinen Heiland. Und dann läuft er raus in die Dunkelheit. Weint bitterlich. Und dann kommt dieses herrliche Zeugnis. Am Tag der Auferstehung, wem ist er als erstes erschienen? Kephas, Petrus. Der Herr steht zu seinem Wort. Petrus, ich bete für dich, dass du im Glauben nicht Schiffbruch erleidest. Und dann kommt diese herrliche Begegnung am See Tiberias, wo Petrus gefragt wird, liebst du mich? Und da merken wir, was Petrus für ein entschiedener Kämpfer für die Sache Gottes wird. Das ist für mich eine wunderschöne Illustration für die Treue meines Heilands. Und der Theologe Jeremias hat mal geschrieben, jede menschliche Logik zerbricht an der Treue des Heilands. Die menschliche Logik müsste ihr heißen, wenn ich das jetzt alles hier untereinander sehe, wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen, wenn wir untreu sind, wird er untreu. Nein, die menschliche Logik zerbricht an der Treue des Heilands. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und daran halten wir fest. Das gibt uns Profil, dass wir lernen, Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen und uns immer wieder diesen Blick schenken lassen, wie der Prophet des Leidens das ja auch sagt, Jesaja in Kapitel 40, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler und gewinnen neue Kraft. Das heißt, vom Ziel her, von oben her, vom Ende her betrachtet, wissen wir, dass letztlich allen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, Römer 8. Die, die eine Beziehung zum Herrn Jesus haben, dürfen das wissen, dass letztlich alles zum Guten dient. Wir verstehen nicht alles. Wir verstehen auch nicht, was im Moment so abläuft in der Gesellschaft und was Gott zulässt. Wir verstehen nicht alles. Aber es geht auch gar nicht darum, dass wir meinen, wir müssten alles verstehen. Es geht immer wieder darum, diesem Gott, der treu bleibt, bedingungslos zu vertrauen. 5 Profilmerkmale. Im Hintergrund sind 7 Bilder. Und ich würde mich freuen, wenn du dich zu Hause nochmal hinsetzt und dir die 7 Bilder näher anschaust und die verschiedenen Merkmale mal an deinem Leben spiegelst. Angefangen von der Abhängigkeit, von der Disziplin und den Prioritäten, von dem Leben nach den Regeln Gottes, von diesem wunderschönen Bild des Bauern lernst. Das ermutigt mich auch so. Ein Bauer müht sich und dann darf er als erstes die dicken Kartoffeln ernten. Ist das nicht auch so im Dienst? Du mühst dich, bereitest dich auf eine Kinderstunde, Jungscherstunde, Jugendstunde, Predigtgottesdienst vor und hast selbst den größten Profit davon, den größten Gewinn. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die macht mir Mut. Er muss an den Früchten Anteil haben. Und dann halte im Gedächtnis Jesus Christus, konzentriere dich immer wieder auf ihn und setz deine Schwerpunkte auf ihn. Und betrachte alles aus dieser herrlichen Perspektive. Das gibt uns als Männern Profil. Aber jetzt haben wir ja gleich Gelegenheit, für unser äußeres Profil beim Kaffeetrinken wieder was zu tun. Amen. Wollen wir dafür beten? Wenn es möglich ist, stehen wir auf. Herr Jesus, auferstandener Gottes Sohn, verherrlichter Herr im Himmel, wiederkommender Herr, du lässt uns hier auf dieser Erde, damit wir dich ehren. Du lässt uns hier, um uns Profil einzuschneiden. Und lieber Herr, wenn wir so über dein Wort nachdenken und diese verschiedenen Bilder, die Paulus benutzt, auf uns wirken lassen, dann merken wir, dass wir noch eine ganze Menge Einschnitte benötigen, damit wir mehr und mehr umgestaltet werden in dein Wesen und in deine Gestalt. Danke, Herr, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du ein geduldiger Herr bist, der an uns arbeitet. Und wir möchten uns formen lassen von dir. Gleichzeitig wollen wir lernen von dir. Lieber Herr Jesus, danke, dass du da bist und dass du dich mühst und kümmerst um uns. Bitte dich für alle Männer, die heute hier sind, die an den Endgeräten zugehört, zugeschaut haben, segne sie. Und Herr, wir haben so den Eindruck, unser Volk braucht Männer. Männer, die in Abhängigkeit von dir leben. Männer, die klare Werte vertreten. Männer, die die Richtung vorgeben und anderen Vorbild sind. Und wir merken, wie sehr auch Kinder sich nach starken Männern sehnen. Und da beten wir darum, dass wir solche sind und werden durch deine Gnade. Ja, und Herr, wir haben heute Nachmittag auch gesehen, die Stärke, die bekommen wir aus der Abhängigkeit von dir. Und bitte halte uns in dieser Abhängigkeit. Lass uns wachsen in der Abhängigkeit, wachsen in der Gnade. Herr, wir brauchen dich. Und wir danken dir, dass du uns reich beschenkst, auch was die äußeren Dinge betrifft. Danken dir für die Gastfreundschaft dieses Hauses. Danken dir für alle Brüder und Schwestern, die im Hintergrund wirken, arbeiten, damit es uns wirklich gut geht. Und Herr, du bist der Geber aller guten Gaben. Und so nehmen wir auch dieses Kaffeetrinken dankbar aus deiner Hand. Amen. Amen. Um 3:30 wollen wir pünktlich beginnen. Die 18% haben wir ja, glaube ich, schon lange getoppt.